Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, schön, dass manche Sonntage einen bestimmten Namen haben im Kirchenjahr. Heute Sonntag Cantate, ein lateinisches Wort, übersetzt, singt dem Herrn. Singt dem Herrn ein neues Lied, so haben wir es gehört beim Psalm 98. Das Halleluja haben wir eben gehört und mitgesungen am Anfang und am Ende dieses Liedes. Und auch die Predigt wird sich heute mit dem Lob Gottes, dem Lobpreis und dem Halleluja, diesem singt dem Herrn, beschäftigen. Psalm 149 möchte ich vorlesen aus der Schlachterübersetzung 2000. Dort heißt es, Psalm 149, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Getreuen. Israel freue sich an seinem Schöpfer, die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen, mit Tamburin und Laute ihm Lob singen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit, sie sollen jauchzen auf ihren Lagern. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu üben an den Heidevölkern, Strafe an den Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Elenden mit Fußeisen, um das geschriebene Urteil an ihnen zu vollstrecken. Das ist eine Ehre für alle seine Getreuen. Ihr merkt, so mitten im Psalm kippt das Ganze. Zwischen den beiden Halleluja's am Anfang und am Ende, da steht der Lobpreis, der vom Schwingen der Schwerter begleitet ist. Ist das nun ein Loblied oder ein Kriegslied? Seit dem 5. Jahrhundert wurde der Psalm 149, der heute in ganz vielen evangelischen Kirchen auch gepredigt wird, wurde dieser Psalm missbraucht, bis in die Gegenwart. Im Dreißigjährigen Krieg hat man diesen Psalm zum Beispiel benutzt als Kampfruf an die katholischen Fürsten. Wenn dieser Psalm die Runde machte, wussten die katholischen Truppen, jetzt geht's los gegen die Protestanten. Thomas Münzer hat Anfang des 16. Jahrhunderts im Bauernkrieg auch diesen Psalm gebraucht als Schlachtruf, weil er ein unheimliches Sendungsbewusstsein hatte und das Reich Gottes auch mit Gewalt durchsetzen wollte. Er hatte anfangs gute Ideen im Zuge der Reformation Anfang des 16. Jahrhunderts, aber dann hat er sich diesen Psalm unter anderem angeeignet, um seine Kriegsführung damit zu begründen. Und ich habe mich gefragt, auch wenn ich das bei keinem Ausleger bis jetzt gefunden habe, ob nicht der Petrus, als er zum Schwert griff, als Jesus verhaftet wurde, um dann dem Knecht des Hohenpriesters das Ohr abzuhauen, ob Petrus auch diesen Psalm eventuell im Hintergrund hatte. Denn biblische Texte waren ja den Jüngern Jesu wohl vertraut. Ein zweischneidiges Schwert oder auch ein zweischneidiger Psalm, das zu Kantate, zu diesem Sonntag, lobt Gott, singt dem Herrn. Schauen wir uns den Psalm mal etwas näher an, den Psalm 149, diesen vorletzten aus dem großen Gesangbuch der Bibel. Singt dem Herrn ein neues Lied, heißt es da. Ich frage dann, wie neu soll es denn sein, dieses Lied? Was macht ein neues Lied aus? Ein Lied, das nicht älter ist als 10 Jahre? Oder ein Lied, so wie wir es eben gesungen haben, was auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat und trotzdem voller Schwung und Freude gesungen werden kann? Ein Lied, das nicht älter ist als eine Generation, also die Musik unserer Generation, ist das, was Gott lobt? Und dann sehe ich diesen Psalm, der kein Mensch weiß genau, wie alt er ist, weil der Autor nicht klar ist. Ein Psalm, der mindestens 2.500 Jahre alt ist. Darf der heute noch gepredigt werden oder ist der schon so alt? Oder wenn ich auf die Instrumente schaue, die hier erwähnt werden, Pauke und Leier. Pauke kann ich mir noch vorstellen, Leier habe ich hier noch nicht erlebt. Tamburin und Laute, ja, Tamburin durchaus, Laute auch noch nicht, auch wenn manches etwas lauter ist. Weiß jemand eigentlich, wie diese Instrumente klingen? Einige wissen das. Das sind so alte Instrumente. Wir haben ganz andere Ausstattung hier. Wir haben eine elektrisch verstärkte Gitarre, das Schlagzeug, Klavier. Wir haben Mikrofone zur Verstärkung. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich als 17-Jähriger anfing, mit ein paar Leuten Musik zu machen in einer christlichen Band. Und wir nach dem Gottesdienst in der Baptistengemeinde die Verstärkeranlage aufbauten. Da erklang kein Ton, aber es gab einige Geschwister, die sagten, viel zu laut. Das hat manche sehr beunruhigt. Und dann noch der Reigen, der hier erwähnt wird. Tanz im Gotteshaus? Darf das sein? Wo wir doch wissen, das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Ja. Es gibt ja Leute, die dieser Meinung sind. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, schön, wenn wir fröhlich auch dabei sind. Das neue Lied, wenn man so dem hebräischen Bibeltext folgt, ist gar nicht so neu. Es ist nämlich kein neues Lied im zeitlich relativen Sinn. Also wo man sagen kann, das ist alt, das ist neu. Also kein neues Lied, was man irgendwie neu datieren könnte. Es geht also nicht um eine zeitliche Einordnung dieses Liedes und seiner Melodie. Sondern ein neues Lied wird es dadurch, dass Gottes Macht und Herrschaft immer wieder neu zur Sprache kommt. Es geht um Gott, der sich täglich neu erweist und dem täglich das Lob der Menschen gilt. Weil Gott immer aktuell ist, immer neu ist und kein Gott von gestern ist. Ein neues Lied ist es, wenn es die allumfassende Größe Gottes besingt. Um einen Gott weiß, der Zeit und Raum überwindet und nicht irgendwann mal Geschichte gemacht hat vor einigen tausend Jahren, sondern heute noch aktuell gegenwärtig ist durch seinen Geist und durch sein Wort und immerhin gegenwärtig erfahrbar ist. Also die Frage ist nicht, wie alt oder neu muss sein Lied nach unseren zeitlichen Vorstellungen sein, sondern um wen geht es eigentlich, der immer neu zu loben ist im Lobpreis seiner Gemeinde. Das heißt, das Lob Gottes fragt nicht nach Kompositionsdaten. Ein Lied ist nicht deswegen gut, weil es eine besondere, ehrwürdige Qualität hat oder besonders modern ist, sondern Lobpreis Gottes fragt nicht nach Kompositionsdaten, sondern nach dem Gott, der der größte Komponist aller Zeiten ist, der immer wieder das Lob Gottes durch uns zur Sprache bringt. Und wie hat der Lobpreis Gottes stattzufinden? Wo hat der Lobpreis Gottes seinen Ort und wer ist beteiligt? Wenn ich das recht verstehe vom Psalm, hat der Lobpreis seinen Platz in der Gemeinde. Lobpreis ereignet sich in der Gemeinde der Getreuen und der Frommen, wie es da heißt. Also es ist nicht eine besondere Gruppe, die das macht innerhalb einer Gemeinschaft, sondern der Lobpreis Gottes soll alle ergreifen, alle umfassen. Das heißt, alles, was hier auch musikalisch geschieht mit dem Lobpreis, ist nicht was, was wir uns so irgendwie anschauen, sondern es soll uns ergreifen, weil Gott unser Herz berührt. Wir sind dabei. Das ist nicht eine Gruppe, die irgendwas macht für uns, sondern wir selber sind dabei. Wir selber sollen auch eine Sprache finden. Wir dürfen uns manches anhören, aber wir dürfen Gott miteinander loben. Lobpreis Gottes soll alle umfassen und auch von allen ausgehen. Die Gemeinde als Ganze soll Gott miteinander loben. So geht es das hier im Psalm. Weil Gott auch eine allumfassende Größe ist. Seine Größe soll besungen werden. Ein Gott, der Raum und Zeit durchbricht und jeden Menschen berühren möchte. Im Psalm wird Gott besungen als Schöpfer und König. Wenn ich mir das sprachlich anschaue, unter dem Schöpfer kann ich mir sehr viel vorstellen. Die Schöpfung explodiert ja geradezu in diesen Frühlingstagen. Was ist an Farben und Gerüchen im Raum? Es ist Wahnsinn, wenn man draußen in der Natur ist, was da jetzt passiert. Man kann sich kaum retten vor den schönen Düften. Und was an großartiger Lebendigkeit draußen auch geschieht in der Schöpfung. Wo Gott am Werk ist, immer noch, ganz aktuell. Wunderbar. Gott als Schöpfer kann ich gerne besingen. Aber unter einem König kann ich mir weniger vorstellen. Könige sind doch heute eher in einer Krise, wenn ich so an den spanischen König denke, wenn der so seine Jagden macht. Das ist eher kritisch zu betrachten mit dem König. Heute haben sie auch keine relevante Rolle, auch keine Macht mehr, die Könige. Sie haben nur noch bestimmte repräsentative Funktionen. Aber, und da schaue ich mir den Psalm wieder an, auch diese Begriffe vom Schöpfer und vom König waren damals auch schon uralt. Es sind alte Titel, aber sie beschreiben keinen alten Gott. Der Schöpfer hat die Welt geschaffen und wirkt bis heute in die Schöpfung hinein. In dem Moment, wo wir hier sitzen und zusammen sind und singen und stehen, was wir auch immer tun, geschieht ganz viel auch in unserem Körper, wo vieles neu geschaffen wird, auch an Zellen, da ist viel in Arbeit in uns. Und der König, ja, der König trifft auch zu auf Gott. Es ist der König, der in Christus die Dornenkrone getragen hat und der auch das letzte Wort über diese Welt und über jeden Menschen haben wird. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles steht unter Gottes Herrschaft. Das soll dieser Psalm ausdrücken. Singen, sich freuen, jubeln, tanzen. So wurde Gott zu allen Zeiten gelobt. In uralten Liedern und auch mit Liedern, die noch gar nicht geschrieben sind. Auch das gehört zum Lob Gottes. Nur nochmal gefragt, wer singt dem Herrn denn ein neues Lied? Im Psalm heißt es, die Gemeinde, die Kinder Zions, sein Volk. Also Menschen, die in der Gemeinschaft mit Gott und auch miteinander in großer Vielfalt leben und miteinander um Gottes Willen verbunden sind. Menschen, die Erfahrungen mit Gott in ihrem Alltag machen und das im Gottesdienst zum Ausdruck bringen. Aber welche Erfahrungen sind das? Es ist die Erfahrung, dass Gott selbst ins Leben eingreift. Im Psalm heißt es, der Herr schmückt die Elenden mit Heil oder er schmückt die Gedemütigten mit Heil oder krönt die Hilflosen mit Heil. Da frage ich mich, ist Lobpreis etwas für erfolgsverwöhnte Menschen? Ist Lobpreis etwas für Menschen, die stets frohlocken können? Ist Lobpreis etwas für Menschen, die in einer Art Verzückung leben? Nein. Mir fällt auf, dass der Lobpreis, so wie er hier beschrieben wird, die Erfahrung der Hilflosigkeit, der Demütigung, des Elends, der Hilflosigkeit, dürfen Menschen dann mit Gott tatsächlich herrschen. Aber nicht in eigener Machtvollkommenheit, sondern unter der Herrschaft Gottes. Eines Gottes, der Elende befreit und der sein Gericht und sein Urteil vollstreckt. Auch das kommt zur Sprache. Gott ist also Richter und Retter zugleich in diesem Psalm. Richter an denen, die Gottes Herrschaft verachten und die Menschen ins Elend stürzen. Und Retter für die, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Am Ende wird davon gesprochen, von der Ehre für alle seine Getreuen. Die Ehre für alle seine Getreuen, von der hier gesprochen wird, ist nicht eine Ehre, die sich über andere und Gottlose erhebt in einer triumphalistischen Weise. Darum geht es nicht, sondern die Ehre für alle seine Getreuen ist die Ehre Gottes. Von der Paulus zum Beispiel spricht im Christushymnus und damit möchte ich schließen. Dort heißt es, vor Christus, vor Jesus werden sich einmal alle beugen. Alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf Erden und alle im Totenreich. Und jeder soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Ich glaube, dass das die Ehre ist für alle seine Getreuen, von der der Psalm spricht. Und bis dieser Tag gilt, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde. Halleluja. Lasst uns miteinander singen und Gott loben. Amen.